Herzlich willkommen bei Café Plus. Mein heutiger Gast ist Timo Leukefeld. Er ist aufgewachsen im Erzgebirge in einem Forsthaus in der Nähe von Annaberg-Buchholz, lernte aber erst einmal einen handwerklichen Beruf und studierte dann an der Bergakademie Freiberg. Heute ist er Unternehmer, Coach und beschäftigt sich mit energieautarken Häusern. Und sein Thema ist bei seinen Vorträgen, wo er viele, viele Menschen erreicht, wie werden wir in Zukunft leben? Und das ist doch heute unser Thema. Herzlich willkommen, Timo Leukefeld.
Vielen Dank, Katrin, für die Einladung.
Vielleicht reisen wir erst einmal zurück, denn ich kann mir vorstellen, wir sind beim Du übrigens, weil wir uns von einer Veranstaltung kennen, dass du als Kind schon oder als Jugendlicher dir Gedanken darüber gemacht hast, wie möchte ich in Zukunft leben? Wie sah denn das ungefähr so bei dir aus, als du so 20 warst?
Mit 20 war ich schon beim Studium an der Bergakademie in Freiberg und mein Lebensmodell war so, dass ich mir meinen Lebensunterhalt selber verdienen wollte. Ich habe also mit meinen Eltern einen Deal gemacht, dass sie ihr Haus zur Verfügung stellen, damit ich Experimente für mein Studium machen kann als Ingenieur mit Solartechnik und Regenwasseranlagen und Holzvergaserofen und allem. Und ich bezahle dafür meinen Lebensunterhalt selber. Habe dann mit dem Studienbeginn gleich meine erste Firma gegründet und wirklich mit der Installation von Solaranlagen meine Brötchen verdient. Meine Eltern haben damals noch gedacht, das sei ein guter Deal. Aber als dann mal der Strom ausfiel und das Wasser nicht floss und die Heizung kalt wurde, gab es natürlich auch viel Ärger. Aber aus dem Lösen der Probleme habe ich mein Wissen generiert. Ich habe dann auch die Studienarbeit mit Messtechnik am Haus der Eltern gemacht und sie mussten natürlich die Technik auch bezahlen, die dort eingebaut wurde, das Versuchskaninchenfeld. Und so habe ich mir eigentlich die Zukunft vorgestellt, also selbstbestimmt zu leben, nie abhängig zu sein von Transferleistungen des Staates oder von anderen, von Arbeitsverhältnissen. Also ich wäre heute, glaube ich, völlig ungeeignet für eine Festanstellung, weil ich schon immer selbstständig war. Und das war so meine Vorstellung, die auch, hat ja auch was mit Freiheit zu tun, sich selbst verwirklichen, unternehmerisch tätig zu sein. Also ich war sehr, sehr froh, dass die DDR dann nicht mehr da war und wir wirklich als Unternehmer starten konnten. Die Chance hätte ich ja damals gar nicht gehabt.
Ich finde das schon bemerkenswert. Ich glaube, du warst einer der Vorreiter, wenn es um Solarenergie geht. Ne? Also Freiberg, da habe ich zum ersten Mal was von Solarzellen oder überhaupt von Firmen oder von Betrieben gehört, die Solarzellen herstellen. Warst du einer der Ersten? Stimmt das?
Ja, Freiberg ist ja bekannt mit der Universität auch für diese Ausgründung. Und so ist ja damals auch die große Solarindustrie entstanden aus einer alten Silizium-Tradition, die ja in der DDR dort schon da war für Computerchips und so weiter, ist dann sozusagen der Wandel aus dieser Tradition dann in die Innovation gekommen, um dann eben moderne Solartechnik herzustellen. Und das war ja in Europa einer der führenden Solarhersteller. Die haben sich aber mit Sonnenstrom beschäftigt und mein Geschäftsmodell lag auf der Basis von Sonnenwärme, also für Heizung und Warmwasser. Mhm. Da waren wir sozusagen überhaupt nicht in Konkurrenz, weil das zwei völlig verschiedene Themen sind. Und mit dieser Sonnenwärme damals, als ich 20 Jahre war, war das hier nirgends ein Thema. Also das habe ich tatsächlich neu reingebracht und das hat mir auch Spaß gemacht. Und dazu braucht man natürlich auch das ganze Ingenieurs-Know-how, was ich dann im Studium peu à peu gelernt habe. Und ich habe ja vorher einen ordentlichen Handwerksberuf gelernt.
Heizungsmonteur, ne?
Also ich bin, sehr naheliegend. Die Berufsausbildung nannte sich Instandhaltungsmechaniker mit Abitur. Eine wunderbare Ausbildung in der DDR. Also würde ich heute, wenn es die noch gäbe, würde ich die jedem empfehlen, Beruf und Abitur zu kombinieren. Und dann habe ich aber als Heizungsbauer eben auch gearbeitet. Und deswegen konnte ich das verbinden. Ich konnte Solaranlagen planen und habe dann im Selbstbaugruppen geleitet, dass die Bauherren oder Hausbesitzer selber die Anlagen unter meiner Anleitung mit dem Werkzeug, was sie sich bei mir ausleihen konnten, in ihre Häuser installiert haben. Und das hat eine ganz andere Verbindung geschaffen, das Bauherrn mit seiner Anlage, wenn er selber Hand mit angelegt hat.
Also ist schon, wie lange gibt es das jetzt eigentlich schon? Also 20 Jahre bestimmt schon, oder?
Also die Solartechnik an sich ist bundesweit, also in Westdeutschland schon, kann man sagen, 40 Jahre vorhanden. Die kommerzielle Nutzung hat eigentlich erst vor 20 Jahren begonnen. Also in Westdeutschland genauso wie in in Ostdeutschland.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, am Anfang war das so ein richtiger Hype. Ne? Überall hast du plötzlich die Felder gesehen mit Solarzellen. Ich komme ja eher so aus der Ecke Delitzsch, da gab es dann im Bitterfelder Raum diese ganzen Felder in Sachsen-Anhalt. Und man bekam das auch gefördert, aber das war doch dann irgendwann mal vorbei, oder? Lohnt sich das heute noch?
Naja, das war, was du gerade beschreibst, war auch etwas, was sehr von Gier getrieben war. Also das ist die Investmentseite, wo Investoren Solaranlagen installiert haben, die den Strom dann komplett eingespeist haben, die nie etwas selber genutzt haben, auch nicht autark waren, sondern das waren reine Geldanlagemodelle. Du hast den Strom eingespeist und hast für 20 Jahre eine garantierte Einspeisevergütung bekommen. Also eigentlich sozialistische Verhältnisse. Ne? Und diese Einnahmen, die man bekommen hat, sind natürlich allen Stromkunden auf den Strompreis gelegt worden. So kann man erstmal eine Technologie auch in den Markt bringen. Und dann hat man es aber zu lange gemacht. Also die Förderung hat den Markt dann völlig verzerrt. Es haben eigentlich nur noch Investoren ganze Felder auf die Wiese gestellt. Da ging es nur ums Geld verdienen. Und das hat dann eben den Markt so überhitzt, dass das am Ende nach der Überförderung eigentlich komplett weggebrochen ist. Auch die ganzen Firmen dann pleite gegangen sind, weil sie sich auch nicht weiterentwickelt haben. Man hat eigentlich ihnen die Module aus den Händen gerissen. Und sie haben vergessen, dann in Innovationen reinzugehen. Also Batteriespeicher zu entwickeln, intelligente Steuerung, dass der Strom auch in den Häusern verbraucht werden kann, dass man autark ist, wenn das Stromnetz ausfällt, was ja de facto die 4,5 Millionen Anlagen in Deutschland nicht sind. Wenn das Stromnetz ausfällt, gehen die auch alle aus. Ne? Und das hat man halt verpasst und das war bitter für die ganze Branche. Auch für Freiberg ist auch die Solar World in Insolvenz gegangen. Viele Menschen haben ihren Job verloren. Und das hat eben immer damit zu tun, wenn der Staat zu sehr eingreift, auch in die Marktwirtschaft, zu sehr fördert und den Markt verzerrt.
Jetzt hast du entwickelt oder mitentwickelt energieautarke Häuser. Wie funktioniert das? Also ein Eigenheim kann ich mir noch vorstellen, aber ganze Mehrfamilienhäuser oder weiß ich nicht, Banken und was auch immer. Mhm. Also das nimmt ja Ausmaße an.
Ja, es geht so generell darum, praktisch um eine intelligente Eigenversorgung mit Wärme, Strom und Mobilität aus der Sonne. Also das sind ja die drei Geldausgaben, die jemand hat, der in einem Gebäude lebt. Also er muss die Heizung bezahlen, das Duschwasser, den Haushaltsstrom und er muss tanken mit seinem Fahrzeug. Ja? Und wir haben das integriert als einen Ansatz und entwickeln Gebäude, die sich im größten Teil mit der Sonne versorgen, nicht 100%. Weil diese 100% Autarkie ist einfach viel zu teuer. Ja, das ist dieser abnehmende Grenznutzen. Das heißt, die letzten 30% Autarkie kosten genauso viel wie die ersten 70. Ja, und deswegen sagen wir leben ja eh in einer vernetzten Welt, machen ja auch Geschäftsmodelle für Energieversorger, kommen wir dann vielleicht nochmal dazu. Und haben gesagt, ein bisschen Energie kauft man dann halt noch zu und kann dadurch aber die Investitionen in Grenzen halten. Und diese hohe Eigenversorgung, das folgt ja auch oder gibt ein paar Trends, die wir uns sehr genau angeschaut haben, auch im Rahmen des Zukunftsinstituts. Und der eine Trend ist natürlich der Klimawandel, dass ganz klar wird, die Häuser müssen weniger CO2 ausstoßen. Ja, das ist ganz klar. Und wenn man größtenteils die Sonne nutzt und ein bisschen Ökostrom noch zukauft, ist man CO2-frei. Das war so der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist das Problem, dass wir in Zukunft kaum noch Handwerker haben. Also die Handwerksbetriebe haben keinen Nachwuchs. Die jungen Leute wollen alle in die IT-Betriebswirtschaft vor den Rechner, also einfach vor dem Rechner sitzen. Also in einem Bereich, der in Zukunft extrem von Arbeitslosigkeit bedroht ist. Weil die Rechnerarbeitsplätze sind die ersten, die jetzt entfallen durch künstliche Intelligenz und Algorithmen. Ne? Und die anderen Arbeitsplätze, wo man einen sicheren Arbeitsplatz hat und viel Geld verdient, auch was sieht am Ende des Tages, was man mit seinen Händen geschaffen hat in den Berufen, ob jetzt Pfleger oder Handwerker, die finden keinen Nachwuchs mehr. Ne? Also es ist eine völlige Schieflage. Und um mal eine Zahl zu nennen, wir rechnen damit, dass zum Beispiel bei Heizungssanitärinstallateuren in 10 Jahren eine einfache Rohrverlegerstunde, also jemand, der nur Rohre verlegt, kein Servicemonteur, der den Heizkessel programmiert oder so, dass die in Richtung 200, 250 Euro pro Stunde geht. Und wir bauen heute Häuser, die von oben bis unten voller Technik gestopft sind, muss man fast sagen, um Energie zu sparen. Und das ist völlig klar, die werden irre Instandhaltungskosten in Zukunft haben. Zumal die manchmal gar nicht mehr funktionieren werden, weil man kriegt nicht mal für viel Geld dann mehr einen Handwerker, der das repariert. Also war unsere Intention, ein energieautarkes Gebäude zu entwickeln, jetzt egal ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, was enttechnisiert ist. Nun versuch mal mit Technikern über Enttechnisierung zu reden. Also weniger Technik, einfachere Technik, langlebigere Technik.
Na, die man auch alleine bedienen kann, ne?
Dass genau.
Man nicht immer auf irgendwen angewiesen ist.
So, und das haben wir gemacht, also mit so einer Infrarotheizung. Da werden also keine Wasserrohre mehr irgendwie verlegt, sondern nur noch Stromkabel, die ist wartungsfrei. Also das war ein wichtiger Ansatz. Und der dritte Ansatz ist natürlich, dass die Kaufkraft nachlässt bei den Mietern. Die sollen jetzt fürs Tanken mehr bezahlen, fürs Heizen mehr, für Strom, für die Gurke aus dem Supermarkt. Also gerät die Miete immer mehr unter Druck. Und gerade wenn man jetzt Häuser neu baut, wird man die Mieten, die wir heute ansetzen müssen, um eine Refinanzierung überhaupt möglich zu machen, also auch der Bank nachzuweisen, sonst kriegt man gar keinen Kredit, diese Mieten wird man in Zukunft nicht mehr erzielen. Da gibt es auch staatliche Unterstützung, Mietendeckel und so weiter. Das heißt, diejenigen, die Wohnungen bauen, sind also durch drei Phänomene bedroht. Durch die CO2-Steuer, die beim Vermieter bleiben wird im größten Teil, durch die Instandhaltungskosten und dadurch, dass die Mieter immer weniger Kaufkraft haben. Und da haben wir gesagt, na, was kann man denn machen? Wenn das Haus schon mal energieautark ist, dann haben wir ein Modell entwickelt, Pauschalmiete mit Energieflat. Das heißt, der Mieter bekommt für 10 Jahre einen Mietpreis garantiert, in dem alle Kosten für Wohnen, Wärme, Strom und Elektroauto betanken schon enthalten sind. Das ist natürlich der Renner. Und es wird auch nichts mehr gemessen. Keine Stromzähler, keine Wärmemengenzähler. Es gibt keine Betriebskostenabrechnung mehr. Es gibt keine Rechtsstreitigkeiten mehr. Weil der ganze Block der Abrechnung der Energie macht in einem Neubau schon 50% der kompletten Energiekosten aus. Muss man sich mal überlegen. Tendenz steigen. Und dadurch nehmen wir jetzt praktisch dem Gasversorger, dem Stromversorger und der Tankstelle das Geld weg und lenken das um in die Tasche des Vermieters. Und dadurch kann er 2 bis 3 Euro mehr auf dem Quadratmeter an Miete aufrufen. Das ist das, was die Leute sowieso an die Tankstelle bringen, ne, zum Stromversorger. Und haben aber einen garantierten Preis ohne Energiepreissteigerung, weil das Haus eben hochgradig autark ist. Also das sind so Modelle, wo wir sagen, nicht nur der Unternehmer soll dann, der Vermieter, einen Vorteil haben, sondern auch die Mieter haben einen riesigen Nutzen. Ne? Und wenn das ausgewogen ist, kann man sagen, also wir können uns vor Anfragen nicht mehr retten. Nur wegen diesem Geschäftsmodell.
Dazu gehört auch noch, das hatte ich in deinem Vortrag gesehen, dass halt pro Haus, wenn da 10 Mieteinrichtungen sind, vielleicht 1 oder 2 Elektroautos noch dazugehören, ne? Also die sich dann auch geteilt werden von allen Mietern. Funktioniert das?
Das Elektroauto, also mindestens eins an einem Mehrfamilienhaus, gehört schon zum Invest des Hauses. Ne, ich meine, so ein Elektroauto heute, das kostet 150 Euro Leasinggebühr im Monat und mal durch 10 Wohneinheiten, also das ist verschwindend wenig. Und dann kann man das stundenweise reservieren. Und damit macht man den wenig Fahrern oder die, für die Kurzstrecken ein extrem attraktives Angebot. Und wir merken, dass besonders ältere Menschen das sehr gerne annehmen. Also die haben ja in der Regel so ein 10, 15 Jahre altes Auto, das wird geputzt, ne, aber kaum bewegt und kostet viel Geld für Steuern, Versicherung, Winterreifenwechsel. Und gerade die älteren Leute, Katrin, die wissen ja genau, dass sie jeden Montag um 9 Uhr zum Aldi fahren und freitags um 16 Uhr, jede Woche gleich.
Dazwischen noch zur Reha.
Genau, 3 Arzttermine.
Und eine Freundin besuchen Mittwochnachmittag. Ne?
Und zum Enkeln zum Kaffeetrinken fahren. Immer dieselben Termine. Ist doch ideal, um das in einem Internetkalender einzutragen, in der Zeit das Auto zu reservieren und dann dahin zu fahren. Und das nehmen die Älteren sehr gerne an, auch junge Familien, ne, die sowieso sagen, hier in der Stadt, ich will kein Auto mehr. Und das ist natürlich toll, weil erstens stell dir mal vor, wie die Großeltern dann bei den Schwiegerkindern angekommen, das erste Mal mit einem Elektroauto vorfahren. Ne? Da reden die ein halbes Jahr drüber und die in der Regel nach 3, 4 Monaten verkaufen die ihr Auto. Ne? Wir brauchen unser Auto nicht mehr, Weil wenn wir das einigermaßen mit dem Kalender eintragen, haben wir die Planungssicherheit. Die haben ihr Auto verkauft, haben viel mehr Kaufkraft plötzlich und sie fahren heute doppelt so viel Auto wie vorher. Und das ist doch toll. Ne? Also das ist ja überhaupt auch schön, als Mieter dann nicht mehr immer den Zähler im Kopf zu haben, oh, Betriebskosten, Nachzahlungen, immer ne, 18 Grad und Pullover und schlechtes Gewissen, Schuldgefühle. Das war ja eigentlich so die grüne Ideologie der letzten 20 Jahre, die Innovation komplett verhindert hat. Und wir drehen das um. Wir sagen, wenn das Haus energieautark ist, größtenteils, dann kann man eben die Heizung auch aufdrehen auf 23 Grad. Mhm. Man kann im Winter das Licht anmachen, ne, dass alles schön ausgeleuchtet ist, weil das ne, Vitamine brauchen wir ja, ansonsten wären wir depressiv auch im Winter. Und man kann eben wieder lustvoll mit gutem Gewissen viele Autokilometer fahren. Und das ist so, wir nennen das immer so ein bisschen witzig, intelligentes Verschwenden. Mhm. Was ja das Gegenteil vom blöden Sparen ist. Ne? Mhm. Wir bauen ja Häuser, wo wir uns einschränken sollen, mhm. nachts die Temperatur runterdrehen und die Fenster sollen wir nicht aufmachen, weil Maschinenlüftungen das alles erledigen.
Da gibt es ja Hotels, da kannst du gar keine Fenster mehr öffnen. Ne?
So. Alles automatisch. Und da fühlt man sich eigentlich nicht wohl. Ne? Also wir wollen auch diese Lebensqualität mit reinbringen, dass die Leute, sagen wir mal, sorgloser mit Energie umgehen können und trotzdem weder die Umwelt noch das Portemonnaie belasten. Mhm. Und das steckt ja so auch so drin. Ich hatte ein ganz starkes Erlebnis mit einem Rentner zu so einer Mieterversammlung. Also die Wohnungsgenossenschaft hat mich gebeten, mit dabei zu sein, bevor die Wohnung vergeben, mal Frage-Antwort, Pauschalmiete ist ja erstmal für die Mieter auch erklärungsbedürftig. Und dann meldete sich ein älterer Herr und sagte, naja, er sei gewöhnt, sein ganzes Leben sparsam zu leben. Mhm. Und er möchte aber gerne in so eine Wohnung einziehen. Ob er dann was rausbekommen würde. Hm. Hat mich völlig überrascht, die Frage. Ne? Hatte ich nicht damit gerechnet, habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, darf ich Sie mal fragen, wie alt Sie sind? Er sagte, ja, er sei 67 und hätte sein Leben lang hart gearbeitet im Bergbau. Ne? Und da habe ich gesagt, also wissen Sie was, mein Vater war auch Bergmann. Ich weiß, wie hart Sie gearbeitet haben. Ich sage, dann hören Sie jetzt bitte auf zu sparen. Da hat er fast geheult, er hat genau gewusst, was ich meinte. Ne? Mhm. Ich sage, wenn Sie hier sparen in einem solchen Solarhaus, das nützt niemanden, weder Ihnen, Sie kriegen nichts rausgezahlt, auch dem Vermieter nützt das nichts. Ne? Ich sage, dann genießen Sie das doch, machen Sie doch die 23 Grad. Sie haben so hart gearbeitet, machen Sie das Licht an, im Winter fahren Sie viel Auto. Das hat ihn so berührt, ne? Wo wir wiederum gemerkt haben, wir haben genau den Nerv der Zeit getroffen damit.
Jetzt haben wir über so Mehrfamilienhäuser gesprochen. Das Ganze gibt es aber auch für Einfamilienhäuser. Und ich bin ja speziell jemand, der gerne so ein altes Bauernhaus sich zulegen würde und das wieder eigentlich so wie früher, ne? mit Lebenbauweise und aber doch vielleicht mit einer Bauweise oder mit dem Interieur, dass man damit selber klarkommt. Ne? Wenn du mir schon erzählst, dass ich für die Handwerker solche Preise habe und ich dann da stehe mit der Technik und nicht klarkomme, gibt es denn da Möglichkeiten, auch mit so einem alten Haus klarzukommen? Also früher hat man ja so gebaut, dass die Wände dick genug waren und dass eine Belüftung drin war und ohne Dämmung und sowas. Und da war in der Mitte der Herd und der heizte das ganze Haus, die ganze Familie saß drumherum. Habe ich da auch noch Chancen, Aussichten?
Also die alten Baumeister waren ja auch nicht blöd. Die wussten genau, was sie gemacht haben. Die haben also extrem gut enttechnisiert. Die haben dicke Wände gebaut, weil die um die Funktion der Speichermasse wussten. Das ist ja dann sehr thermisch träge. Das heißt, in so einem alten Haus mit dicken Wänden hat man im Sommer mit Überhitzung in der Regel gar kein Problem. Ne? Und im Winter haben die es ganz einfach gelöst. Die haben sich auf eine beheizte Kernzone zurückgezogen und haben gesagt, dann spielt der Rest des Hauses gar keine Rolle. Mhm. Ne? Und dann gab es den großen Küchenkachelofen und der hat vielleicht noch ein, zwei Räume nebenan mit beheizt. Und dann war es das. Ne? Also man muss sich das anschauen. Also ältere Gebäude, gerade wenn sie jetzt auch ein bisschen schön gestaltet sind außen oder noch unter Denkmalschutz stehen, dort würde ich ja niemals Styropor außen rankleben. Ne? Also das kann man einfach nicht machen. Das ist ja sowieso der Sondermüll der Zukunft. Man kann sich die Fenster anschauen, wie alt die sind, ne? Ob das jetzt ein fachverglaste Fenster sind, dann muss man schon was machen. Mhm. Man kann den Dachstuhl dämmen oder die oberste Geschossdecke nach oben, dass eben die Wärme, die ja gern nach oben steigt, dort oben eben blockiert wird. Ja, das sind so geringinvestive Maßnahmen, die man machen kann. Und dann muss man schauen. Ich bin ja ein großer Fan der Infrarotheizung. Mhm. Das ist eine Strahlungsheizung, wartungsfrei. Mhm. Extrem schnell reagierend. Das heißt dann,
wie wird denn die verlegt?
Du legst nur Stromkabel hin oder steckst es an die Steckdosen. Das ist ja eine reine Stromheizung, aber sehr effektiv. Mhm. Und die Strahlungswärme ist ja wie vom Kachelofen, von der Sonne oder vom Lagerfeuer. Und dann kannst du eben auch Räume, die du mal nutzt und nicht nutzt, schnell aufheizen, schnell wieder abkühlen lassen. Das ist eben der Vorteil. Wenig in der Investition, aber ich würde das nur in Verbindung machen, wenn du selber Sonnenstrom erzeugen kannst. Mhm. Ja? Ansonsten musst du den Strom ja größtenteils aus dem Netz kaufen. Das heißt, ich würde erstmal schauen, ob an deinem Gebäude oder an einem Nebengebäude oder auf dem Carport oder
eine Fläche ist für Solarzellen.
Eine Fläche ist, wo man eben Solarzellen installieren kann. Und das in Verbindung mit Infrarot ist dann wirklich sinnvoll. Und perspektivisch kann man dann eben auch auf sein fossiles Auto verzichten, was ja immer teurer wird und ich vermute in wenigen Jahren verboten wird oder wertlos ist. Also es ist Schrott, zu Deutsch gesagt. Ne? Mhm. Wo es sich dann wirklich lohnt, mit der eigenen Solaranlage und dort mit dem Elektroauto am Haus zu tanken. Das Haus wird dann zur Tankstelle. Das ist absolut sinnvoll. Mhm. Während jetzt ein Mieter, ne, ich denke jetzt immer Berlin, Marzahn, Hochhaus, Elektroauto, dann stelle man sich vor, wie alle solche Kabelrollen dann aus dem Fenster runterlassen. Ne? Also deswegen, wenn diese Randbedingungen stimmen, dass ich Sonnenenergie erzeugen kann, dann würde ich an den Fenstern was machen, die Dämmung oben im Dachbereich. Und dann eventuell punktuell Infrarotheizung nachrüsten.
Jetzt haben wir über Häuser gesprochen und ansatzweise schon über Autos. Wobei ich denke, dass die Anzahl der Fahrzeuge noch geringer wird, oder? Wenn ein autonomes Fahren kommt, dann werden wir uns überlegen müssen, was machen wir mit den Parkhäusern und Parkplätzen überall.
Dort stellen wir dann Tiny-Häuser hin, um Wohnräume zu schaffen. Wirklich, die Pläne gibt es. Ne? Weil jetzt so diese großen Straßen in den Städten und die Parkhäuser, die kannst du nicht so schnell bautechnisch umwidmen, zu Bauland machen. Also es ist extrem aufwendig. Mhm. Aber dort Tiny-Häuser in Masse hinzustellen, ne? Bezahlbarer, preiswerter Wohnraum, das ist doch eine tolle Idee. Und das wird kommen, weil die Autos müssen raus aus den Städten, weil das einer der Faktoren ist, die Lebensqualität total nach unten zieht in den Städten. Ne? Also Abgase, Lärm, Gefährdungspotenzial und so weiter. Also die Autos werden entfallen und ich verstehe die ganze Aufregung nicht, Diesel-Diskussion, Benzin, Elektroauto, spielt eigentlich gar keine Rolle. Mhm. Weil wenn das autonome Fahren kommt, ist das alles hinfällig. Dann nimmt man die ökologischsten Antriebe, die dann zur Verfügung sind. Und ob das dann Wasserstoff ist oder Elektroauto oder sparsamste Benzinmotoren, die nur noch 1 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, technisch alles schon da in den Schubfächern, das werden wir dann sehen. Aber das autonome Fahren würde dazu führen, dass für ein autonomes Auto 10 Privatfahrzeuge verschwinden. Mhm. Das ist eigentlich der Hebel. Also wir brauchen weniger Autos und nicht jetzt gleich viel Autos, aber mit einem anderen Antrieb.
Stimmt. Du bist ja sehr viel unterwegs in Sachen Zukunft in China, Silicon Valley, ich weiß nicht wo noch, überall auf der Welt. Du nimmst doch immer deinen Sohn mit und dann macht ihr mal wochenlang Sightseeing bzw. gucken, wo geht's denn hin in der Zukunft? Kannst du uns da ein paar Geschichten erzählen, was du schon gesehen hast, was auf uns zukommen könnte, uns Angst zu machen?
Wenn ich mir irgendetwas nicht vorstellen kann, und Zukunft scheitert ja in der Regel immer nur an der Vorstellbarkeit bei uns Menschen. Ich höre das ja ganz oft, das kann ich mir nicht vorstellen. Sage ich aber, macht nichts, findet trotzdem statt. Und wenn ich mir was nicht vorstellen kann, dann packe ich meinen Rucksack und fahre dahin. Und nehme eben meistens meinen Sohn mit, der ist also mit 6 Jahren das erste Mal mit nach Japan gekommen, weil er auch alles ausprobiert und testet. Ne? Und wir haben uns eben so Entwicklungen angeschaut, da möchte ich aber vorher nochmal dieses Zukunftsmodell erklären, über das wir jetzt sprechen, wo diese Entwicklungen reinpassen. Es gibt ja ganz viele Zukunftsmodelle, wie Zukunftsforscher Erklärungen suchen. Und ich staune immer, wie Kollegen von mir die Zukunft in 100 Jahren ganz präzise beschreiben können. Ne? Ich sage, woher wissen die das? Also die Frage, wie werden wir in Zukunft leben, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich komme ja aus Freiberg, Sachsen. Und es ist eine alte Bergbauregion, 300, 400 Jahre alte Tradition, Silberbergbau und so weiter. Der sächsische König hat viel Geld dort verdient. Und wenn man so einen alten Bergmann gefragt hat nach der Zukunft, haben die immer gesagt, vor der Fackel sei es dunkel. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil so ein Stück weit siehst du die Zukunft im Licht. Und das merken wir ja jetzt mit den Algorithmen und der Überwachung von allen Menschen, Handydaten, Autodaten, selbst die Küchenmaschine liefert Daten. Mhm. Und wenn du die zusammenführst, kannst du die nahe Zukunft eines jeden Menschen perfekt vorhersagen. Weil wir sind ja komplett durchkonditionierte Wesen und verhalten uns morgen zu 96% so wie heute. Wir denken auch 96% der Gedanken von gestern. Ne? Mhm. Der kleine Spielraum. Aber es gibt Menschen, die nutzen den kleinen Spielraum. Und dann kann man sich auch entwickeln, manche nicht. Das heißt, wir können in die nahe Zukunft gucken, aber nicht in die ferne Zukunft. Und es gibt ein Modell, was mir sehr gut gefällt. Das ist von Jeremy Rifkin, ein amerikanischer Zukunftsforscher und Banker. Und er spricht von der nahen Null-Grenzkostengesellschaft. Das ist ein sehr sperriger Begriff, wenn er sagt, wir erleben eben im Moment eine Effizienzsteigerung, wie wir sie noch nie in der Geschichte der Menschheit gesehen haben. Also eine Wirkungsgradsteigerung durch Digitalisierung, Blockchain, 3D-Druck, autonome Autos, all diese Dinge. Und wenn man die jetzt noch miteinander vernetzt, werden eben viele Produkte und Dienstleistungen immer billiger. Also Handy-Flatrates, Uber-Taxi-Fahren und diese ganzen Sachen. Und er sagt, wenn wir das jetzt fortschreiben wollen, dann kommen wir in eine Gesellschaft des Tauschens. Also die Sharing Economy, von der wir auch immer so viel hören, ist eine direkte Folge einer nahe Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Und wenn ich eben Unternehmen berate, ist die erste Frage immer, wie werden sie in Zukunft in einer nahe Null-Grenzkosten-Gesellschaft Geld verdienen? Weil das fast alle Geschäftsmodelle auf den Kopf stellt. Und das sehen wir bei den Banken, keine Zinsen mehr, bei den Energieversorgungen, im Bereich Wohnen, überall entfallen die alten Geschäftsmodelle. Und um jetzt mal so ein paar Beispiele zu bringen, gehen wir mal auf die Reisen ein. Ein erstes Beispiel, Grenzkosten nahe Null, ist der Bereich der Arbeit. Rifkin spricht vom Ende der Arbeit, wie wir sie kennen. Das wird vor allen Dingen erstmal an den Rechnerarbeitsplätzen passieren. Da rechnen wir in den nächsten 20 Jahren durchaus mit 40% Arbeitslosigkeit in diesem Bereich, weil Algorithmen und künstliche Intelligenz das eben wirklich viel schneller und zuverlässiger machen kann.
Aber müssen die nicht auch programmiert werden? Das funktioniert doch nicht von alleine.
Also die künstliche Intelligenz wird sich in Zukunft selber programmieren können.
Das ist schon verrückt,
ja,
oder?
Das sind ja selbstlernende Systeme und dieses tiefe Lernen und alles. Also es ist eben der Bereich, wo ich auch bei Studenten immer bedauere, dass die alle um diese Stellen kämpfen. Ja. Aber die kriegen ja auch falsche Vorbilder. Ne? Der Beamte im Finanzamt, im Staatsdienst, vor dem Rechner, schön bequem, jetzt noch mit Homeoffice, volle Bezahlung. Das sind natürlich falsche Ideale, die da vorgegaukelt werden. Und das ist also der Bereich, der sich verändern wird. Und wir haben uns mal ein Beispiel angeschaut, was viel sichtbarer ist als das unsichtbare Verschwinden der Rechnerarbeitsplätze. Wir sind nach Nagasaki gefahren, also mein Sohn und ich, der Leo, in das erste Hotel der Welt, wo keine Menschen mehr arbeiten, sondern nur noch Androiden. Mhm. Also es gibt ja die Roboter, die sehen aus wie Roboter, da haben die Menschen auch keine Angst. Und es gibt dann die Androiden, die sehen aus wie du und ich, noch ein bisschen besser.
Ach was, geht doch gar nicht.
Also wirklich extrem menschenähnlich. Und was wir da sehen und jetzt besprechen, ist ja nur der zivile Abfall der Militärforschung. Das kommt ja alles aus dem Militär. Geht es um autonome Kampfmaschinen, die sind schon viel weiter, als wir alle uns das vorstellen können. Und dort hat man also diesen zivilen Abfall gesehen. Und wir kamen dort an, also wirklich keine Menschen mehr. Nur noch diese Androiden an der Rezeption und der Bockwurstautomat und ein kleines Fahrzeug, was unseren Koffer bis zur Tür durch alle Gänge gefahren hatte. Das wusste, wo es langfährt. Autonomes Fahrzeug. Ne? Mhm. Keine Schlüssel mehr, sondern Iris-Erkennung und so weiter. Und mein Sohn verschwand dann gleich mal.
Du hast mit den Augen deine Tür geöffnet?
Ja, genau.
Wie geht das?
Also, das ist eine Kamera. Also wenn du dich eincheckst, nimmt die Kamera deine Augen auf. Und das ist dann der Türöffner.
Das ist verrückt, ja.
Das wird natürlich auch genutzt, die Technologie zur Überwachung. Also nee, überall,
das meine
wo
ich
dann.
Gerade, ne? Das klingt alles so nett, aber ich denke immer schon ein bisschen weiter.
Ja, ja, das ist nur nett verpackt. Und als wir an der Rezeption waren, verschwand mein Sohn hinter mir. Ne? Erst hat er ziemlich die große Klappe gehabt und dann und schubste mich aber so vor. Ne? Und ich hatte dann auch gemischte Gefühle. Zum einen als Techniker war ich völlig fasziniert. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, braucht es mich dann in Zukunft noch? Ne? Und ja, die hat halt drei, also das ist jetzt vielleicht nicht gendergerecht. Ich weiß nicht, wie man einen weiblich aussehenden Roboter gendergerecht beschreibt. Ich nenne es jetzt mal die Dame. Die spricht drei Sprachen. Die ist 24 Stunden dienstleistungsbereit und freundlich. Sie ist nicht in der Gewerkschaft. Sie will keinen Mindestlohn, wird nicht schwanger und hat 5 Jahre Produktgarantie. Und das zeigt mal so ein bisschen schmunzelhaft, was das für eine Dynamik in den Markt bringt. Ne? Und das kann man auch nicht aufhalten. Also ich bin da nicht begeistert. Ne? Ich weiß aber aus der Geschichte, dass Maschinenstürmerei noch nie zum Erfolg geführt hat. Ne? Die Weber, die damals die Webstühle zerstört haben. Wenn etwas effizient ist, setzt sich es im Markt durch. Uber, ne? Die alten Taxifahrer haben die Autos kaputt gekloppt. Hat alles nichts genützt. Ne? So, das heißt, wir müssen es gestalten, den Prozess. Und wenn man dort an so einer, um auch mal so eine wirtschaftliche Seite, sind ja Unternehmen zu nennen, wenn du an einer Hotelrezeption drei Menschen, die dort ganz empathisch Gäste einchecken im 24-Stunden-Dienst, wenn du die mit Arbeitgeberbruttogehalt, das ist ungefähr das Doppelte wie das Netto, was jemand dann auf dem Konto hat, nach Hause schickst und so eine Maschine hinstellst, amortisiert sich das in 5 Monaten. Na? Und jetzt kannst du dir vorstellen, natürlich unter wirtschaftlich denkende Unternehmen, warum die in diese Automatisierung reingehen. Die wollen Gewinne machen. Na? Das heißt, das wird sich brutal durchsetzen. Und wir müssen es aber gestalten, weil unser Sozialsystem ist natürlich überhaupt nicht vorbereitet auf so eine Entwicklung. Ich weiß noch, wir haben ja für den MDR solche Serien gemacht, wie werden wir in Zukunft leben. Mein Sohn hat auch viel selber gefilmt dann dort und Ton gemacht. Das war ganz toll für ihn. Und dann habe ich gesagt, ich hätte noch mal 3 Fragen an den Hoteldirektor. Und dann haben wir noch mal aufgebaut. Und das waren 3 Fragen, die mich interessiert haben. Die erste Frage war, was machen wir mit den Menschen, die ihren Job verlieren? Die zweite Frage war, was ist bei Hacking? Und die dritte Frage, was ist bei Stromausfall? Auf alle 3 Fragen hatte der Hoteldirektor keine Antwort. Und das zeigt, ne, die Dynamik ist enorm. Die Entwicklung geht wahnsinnig schnell voran. Aber wir sind überhaupt nicht vorbereitet darauf. Das heißt, wir müssen es eben jetzt dringend gestalten und die Diskussionen kommen ja jetzt langsam auf, Robotersteuer, Grundeinkommen, das sind ja alles Instrumente, mit denen man diesen Prozess gestalten könnte. Ne? Und ich meine, für die Menschen jetzt, die immer nur am Rechner sitzen, ich stelle mir jetzt so einen Beamten vor, ne? Immer nur irgendwelche Zahlen, der hat ja auch gar keine Entwicklungsperspektiven mehr. Ne? Also das ist ja vielleicht sogar gut, wenn man ihn von dieser Arbeit befreit, gibt ihm ein Grundeinkommen und er kann sich dann sinnvollen Dingen fürs Allgemeinwohl, für seine eigene Weiterentwicklung und so widmen. Ne?
Das ist so eine schöne Ideologie. Ich finde das ja auch toll. Früher haben ja die Menschen auch nur 4-5 Stunden am Tag gearbeitet, ne? Also in den Urvölkern. Das ist ja unser Ding, dass wir hier 12 Stunden zum Teil zur Arbeit gehen.
Die Selbstständigen und, zumindest.
Ja. Aber was macht man mit dieser Freizeit? Beziehungsweise ich sehe viele Menschen, die wissen gar nicht, mit sich anzufangen. Ne? Also da werden sie betrödelt von ihrem Fernseher oder vom Internet oder so. Die Menschen muss man doch erstmal wieder hinkriegen, dass die ihre Fähigkeiten, ihre Potenziale ausschöpfen, was sie eigentlich noch können, außer vorm Computer sitzen und arbeiten zu gehen, also so einer stumpfsinnigen Arbeit nachzugehen.
Na, da müssen die Schmerzen erst größer werden. Also das war in der Geschichte immer so. Also ich glaube nicht an so einen einfachen Bewusstseinswandel, sondern meistens durch negative Erlebnisse, durch Schmerz, dann fangen die Leute an, sich zu verändern. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass durch die viele Zeit dann, die sich verlieren in dieser digitalen Welt, weil das Angebot und die großen Konzerne, die sind natürlich auch mit Druck dran. Aber wenn sie dann merken, wie krank sie dabei werden, ne? Und wie sie den Kontakt zur Außenwelt verlieren, zu ihren Freundschaften, und das endet dann meistens in verschiedenen Krankheiten, erst dann kommt dieses Umdenken und dann steigt man aus.
Ja, welche Ideen hättest du? Also was könnte man mit der freien Zeit anstellen? Also wie könnte man das vielleicht bündeln? Was könnte man damit machen? Oder vielleicht gibt es schon Modelle da, wo die Technik so fortgeschritten ist?
Das ist nicht so einfach, weil wir natürlich, und da ist, glaube ich, Deutschland besonders betroffen, in den letzten Jahrzehnten dieses selbstbestimmte Leben abtrainiert bekommen haben. Mhm. Ne? Mit einer totalen Fürsorge des Staates. Es ist immer für mich gesorgt. Du musst dich nicht kümmern. Ne? Mhm. Brauchst auch keine eigenen Ideen. Mach einfach nur das, was sozusagen angesagt wird. Das ist natürlich, glaube ich, das Schwierigste, weil es fängt ja beim Bildungssystem an. Mhm. Ne? Dieses Frontalunterricht wie in Preußen damals. Mhm. Und also man müsste sehr, sehr viel reformieren. Aber ich glaube, ich merke auch bei vielen Menschen, dass die anfangen eben aufzuwachen und zu sagen, ich will eigentlich nicht mehr 10 Stunden am Tag an diesen Dingern mhm. hängen. Ne? Und anfangen zumindest zu Hause auch die Geräte mal wegzulegen, ne? Fernseher abzuschalten, mhm. wieder irgendwie Brettspiele kommen. Und wir merken das ja im Zukunftsinstitut, dass viele analoge Sachen wieder einen enormen Aufwind haben. Also Füllfederhalter werden verkauft mhm. mehr, Schreibblöcke, Schallplattenverkauf mhm. geht nach oben und. Also man merkt, dass eine große Sehnsucht da ist bei den Menschen nach mhm. analogen Betätigungen. Und das ist ja das, was ausgestorben ist, dieses analoge Wissen. Mhm. Ne? Ich bespreche das ja oft mit meinen Studenten oder auch mache auch manchmal im Kindergarten Vorträge oder in Schulen. Und werde oft gefragt, ja, was ist denn so das Wichtigste, wenn ich wettbewerbsfähig sein möchte in Zukunft? Mhm. Und da sind sie ganz enttäuscht, dass ich sage, nicht das Programmieren oder wie man ein iPad super bedient oder Photoshop bedient, mhm. ne? sondern ich sage analoge Fähigkeiten. Wenn ihr euch die aneignet, seid ihr im Wettbewerb ganz vorn dran, weil die sind am Aussterben. Ne? Mhm. Und also das geht los beim Fahrrad, wie repariere ich mein Fahrrad ne? mhm. oder solche einfachen Sachen. Und das ist schon erstaunlich, dass wie begeistert eigentlich die jungen Menschen das auch aufnehmen. Mhm. Ne? Und das geht ja dann auch ins Elternhaus zurück, wenn die Eltern keine Zeit haben, dann werden die Kinder digital beschäftigt. Und das ist genau, dort rutschen sie dann weg. Wenn die Eltern sich Zeit nehmen würden und mit den Kindern was machen, in den Wald gehen, ne? mhm. Kräuter sammeln, was kochen, was basteln, was reparieren, mhm. die Kinder sind da total begeistert dabei. Und das trägt die Kinder auch und das nehmen die auch mit. Das habe ich auch bei meinem Sohn erlebt, dem habe ich eine Werkstatt eingerichtet, mhm. der kann schweißen, der kann Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, ne? mhm. Also super, und das hat ihm jetzt schon so viele Vorteile eingebracht in der Schule, beim Praktikum, ne? weil er dann immer der Einzige war, der noch irgendwas mhm. schrauben und machen konnte. Ne?
Zum Glück gibt es ja auch in der Richtung schon Kindergärten, die genauso so ticken, ne? so ein Kneipp-Kindergarten oder Natur- und Waldkindergärten,
genau.
wo die Kinder schon ganz anders herangeführt werden ans Leben.
Und die sind gut ausgebucht, da kriegt man kaum Platz.
Ne? Auch die Betreuer möchten gerne dort arbeiten.
Ja, obwohl sie weniger Geld kriegen.
Das aber weiß ich jetzt nicht.
Ja, weil es erfüllender ist. Also man kriegt mhm. an der staatlichen Schule definitiv einen besseren Lohn als Lehrer, als an solchen alternativen Schulen. Mhm. Also meistens ist es so. Das heißt, dort sind auch wirklich die für diese Ideen stehen, ne? die mhm. das verinnerlicht haben und sagen, das ist einfach meine Vision. Ich möchte mhm. die Kinder in eine andere Zukunft führen. Ne?
Ich beobachte ja so 2 Trends. Der eine Trend, wo alles höher, schneller, weiter und technokratisierter wird, aber auch der andere, und das ist zum Glück mein Bekanntenkreis, die sich sagen, wir gestalten jetzt unser eigenes Dorf und wir machen jetzt Permakultur und wir schließen uns zusammen und wir wollen eigentlich gar nicht mehr in die Großstadt, sondern raus aus der Großstadt, gerade mhm. jetzt bei diesem Corona-Wahnsinn, und irgendwie uns unser Leben schaffen, wo wir, wie die Anastasia-Bewegung ja auch, also wo wir unser eigenes Feld haben, unser eigenes Gemüse anbauen, Obst mhm. und irgendwie so eine Gemeinschaft aufbauen. Das erlebe ich jetzt an vielen Stellen und höre ich von vielen Seiten. Der Trend gefällt mir aber viel besser.
Der ist da, der ist auch mächtig, aber die Medien berichten da wenig drüber.
Das ne? wird ja klar. So. Oder sehr negativ. Ne?
Genau. Also. Und das passt aber in unsere Beobachtung auch so beim Zukunftsinstitut. Wir hatten ja jahrelang die Landflucht und jetzt mhm. reden wir von der Stadtflucht. Ne? Mhm. Weil die Lebensqualität so arg schlecht geworden ist. Also mhm. stickige Luft, Lärm, alles extrem teuer, hohe Kriminalität. Ne? Man kriegt mhm. keine Wohnung, keinen Kindergartenplatz. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie kann man in so einer Großstadt wohnen? Also ich habe es nicht verstanden. Ne? Mhm. Habe mich auch lieber in eine ganz kleine Stadt zurückgezogen. Und der Trend ist toll. Wir betreuen ja viele Firmen und wir haben eine Firma auch in Österreich, die solche Tiny-Häuser bauen. Mhm. Voll autark, Wasser, Wärme, Strom autark. Eine alte Zimmerei, die auf solchen LKW-Untergestellen auf alten, dann ein fahrbares Haus drauf bauen. Und die sind auch aus Wien rausgegangen mit ihrer Firma, haben ein altes Dorf halb aufgekauft, wo eigentlich viele schon weg waren, die Infrastruktur am Boden lag und ganz traurig, und haben das jetzt revitalisiert. Und jetzt ziehen jede Menge junge Menschen aus Wien dorthin. Da gibt es sogar eine Bahnstation, und fangen an, dort eben genau Landwirtschaft, diese Produktion von Tiny-Häusern, also ganz viel Gewerke wieder zurückzuholen. Und da ist eine Bombenstimmung dort. Ja. Also ist toll.
Ich muss nochmal auf die Solarzellen zurückkommen, weil das beschäftigt mich auch schon seit vielen Jahren. Wenn man mit Solarenergie so viel Strom und auch Wärme und Wasser produzieren kann, warum wendet man das so wenig in den afrikanischen Ländern an, oder in Indien gibt es das schon, ne? Bangladesch habe ich irgendwie mir eine Zahl aufgeschrieben, 5 Millionen Solaranlagen versorgen dort einen Großteil der ganzen Stadt. Stimmt das? Also ich habe Bilder gesehen, ich war ja nun auch schon viel in Indien, das ist mir jetzt so nicht aufgefallen.
Na, Indien ist ja auch in vielen Bereichen fortschrittlicher als Afrika, ne? Auch was jetzt Demokratiebewegungen, Gandhis Gedanken und so weiter. Oder auch jetzt beim Thema Impfen gehen die ja auch ganz neue Wege. Und in Afrika ist halt noch sehr viel Korruption, und dort ist politisch praktisch komplett, wird dort gegen diese alternativen Energien gearbeitet. Das hängt eben mit den Firmen, die dort etabliert sind, zusammen, die eben Öl und Gas fördern oder Kohle, Südafrika. Und die sind so stark mit der Politik verbandelt, und dort ist auch Korruption ohne Ende, dass das einfach komplett unterdrückt wird. Ne? Denn das wäre ja total sinnvoll. Die haben dort also Notstromaggregate tuckern mit Diesel. Ne? Die stinken, sind teuer auch, die Geräte. Und die können viel günstiger mit Sonnenenergie ihren Strom produzieren. Ein paar Batterien haben sie nachts auch Strom. Ne? Aber das wird komplett politisch eigentlich untersagt, kann man sagen. Ne? Oder erschwert oder mit Haufen Importzöllen belegt. Und die Genehmigung, sowas anzuschließen, wird nicht erteilt und alles so ein Zeugs. Ne? Und das ist ja besonders bitter. Wir haben ja viele Au-pairs gehabt, 10 Jahre eigentlich, aus allen Ländern dieser Erde. Unter anderem auch sehr, sehr gerne aus Afrika. Das sind ganz tolle junge Leute bei uns gewesen. Und dadurch weiß ich sehr viel aus diesen Ländern. Man lernt also nicht nur die Speisen kennen und die Sprache. Also mein Sohn hat natürlich immer gleich als erstes die Schimpfwörter des Landes gelehrt bekommen.
Die wären? Ich kenne nur Hakuna Matata, das ist ja eher kein Schimpfwort.
Naja, die üblichen auch deutschen Schimpfwörter, die man manchmal unter den jungen Leuten benutzt. Und das ist das Erste, was Leo dann immer unsere Gäste fragt, das in Vietnamesisch, in Indonesisch, in Zulu oder, ne? Und ich weiß zum Beispiel, dass unser letztes Au-pair aus Zimbabwe, der hat gesagt, man kriegt dort ein 3 Jahre altes Benzinauto, so ein ganz kleines, wie vielleicht bei uns ein Fiat Panda, für 800 Euro. Und das hat dann eben auch jeder Jugendliche so ein Auto. Ne? Also es ist unglaublich. Und natürlich ohne Cut-Filter oder irgendwas. Ne? Beziehungsweise landen ja viele alte Autos von uns dort unten, ne? Die hier eigentlich die Umweltnormen nicht mehr erfüllen, die landen dann dort unten. Also wenn man so das Gefühl hat, ich kaufe mir jetzt hier ein umweltfreundliches Auto, gebe das alte zurück, dann ist es nochmal eins mehr auf dieser Erde, weil das wird nicht recycelt, sondern das geht nach Russland oder nach Afrika. Ne? Also das wäre sehr sinnvoll, aber solange sich dort politisch nichts verändert, ist es sehr, sehr schwer, daran zu kommen. Ne? Also die wollen wahrscheinlich tatsächlich den letzten Tropfen Öl aufbrauchen.
Jetzt haben wir über Energie gesprochen, über die Zukunft und was du dafür tust, aber du hast natürlich auch noch andere Talente oder Fähigkeiten oder Leidenschaften, und eine davon ist Archäologie. Und du hast sogar irgendwie Landkarten, die 800 Jahre alt sind. Das ist auch so ein wie kam es denn dazu?
Also das hängt mit meinem Kindheitswunsch zusammen. Also seitdem ich sprechen kann, wollte ich immer Archäologe werden. Ja. Ich konnte das Wort nicht aussprechen am Anfang. Meine Mutter sagt mir immer, ich hätte Archgeologe gesprochen. Ne? Ich konnte das Wort nicht aussprechen. Und habe als Kind dann schon, ich habe mich nur dafür interessiert. Das war sozusagen mein Ein. Ich habe gesagt, ich werde mal Archäologe, nichts anderes. Nicht Förster wie meine Mutter, Bergmann, hatte ich auch keine Lust. Polizist wollte ich auch nicht werden. Die ABV ist da immer das. Und Aber Archäologie hat mich total interessiert. Da habe ich Bücher dann gelesen, als ich älter war. Habe auch hier in der DDR schon an Ausgrabungen teilgenommen und wollte unbedingt Archäologie studieren. Es gab sehr wenig Studienplätze in der DDR. Mhm. Eigentlich nur zwei Richtungen. Das war Ur- und Frühgeschichte und Orientarchäologie. Also einmal in Halle und einmal in Berlin. Und leider musste man da gewisse politische Voraussetzungen erfüllen, um einen solchen Studienplatz zu kriegen. Und bei mir war es noch ganz, ist es ganz dumm gelaufen. Ich habe ja Instandhaltungsmechaniker mit Abitur gemacht als Ausbildung. Und immer als ich mich beworben habe an den Unis, ich hatte noch einen Freund von mir mit, sind wir immer durch haushoch durch die Eignungsprüfung gefallen. Und ich habe mich gewundert, weil da ging es um Sprache, Russisch war da eher und Englisch, da war ich gut. Ich hatte viel gelesen, ich habe auch mit dem Chefarchäologen der DDR Briefverkehr gehabt, weil ich das unbedingt wollte. Und ich musste immer einen Brief mitnehmen von meiner Betriebsschule, den ich dort abgeben sollte. Und ich war immer der Meinung, da sind irgendwie Noten drin oder Beurteilungen. Ne? Und hinterher, als es dann vorbei war, habe ich aber erfahren, dass mein Betriebsschuldirektor einen Brief an die Hochschule geschrieben hat, dass man mich bitte durchfallen lassen möge, weil ich ja eine technische Ausbildung machen würde. Mhm. Und wenn ich jetzt in die geisteswissenschaftliche Ausbildung mache, wären das verschwendete sozialistische Investitionsmittel. Mhm. Und da hat die Uni natürlich, die sowieso nur ganz wenig Plätze hatte, sich gefreut. Ne? Hat gesagt, okay, wenn der Betriebsdirektor sich das wünscht, dann machen wir das so. Ne? Und da war ich potzsauer, weil das hat sozusagen einen Kindheitstraum von mir wirklich zerstört. Mhm. Da war ich richtig sauer. Und ja, das ging dann nicht, weil ich eben diese Voraussetzung nicht erfüllt habe. Dann habe ich eben durch die Wende, dann bin ich in dieses Ingenieurstudium reingekommen, weil ich ja nun mal eine technische, handwerkliche Ausbildung hatte. Und habe das aber immer als Hobby dann behalten. Mhm. Heute muss ich sagen, vielleicht war es gut, dass ich das nicht studiert habe, weil viele, die so ein Archäologiestudium gemacht haben, die reißen heute Eintrittskarten ab an den Museen, ne? Also dieser Traum, ich reise dann durch die Welt und hebe Schätze und so, das realisiert sich nur für die ganz, ganz also wenigsten der Archäologen. Oder manche müssen dann in den Städten, wenn hier Baugruben aus ein paar Scherben freiputzen.
Oder eine Fliegerbombe entschärfen oder sowas.
Ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, eigentlich ist es jetzt gut, ich verdiene praktisch mit dem Ingenieursteil mein Geld und mache das andere zum Hobby und muss davon nicht leben können. Ne? Und dann machen wir halt so viele Ausgaben.
Ich kann mich irgendwie entsinnen, dass du mir erzählt hast, dass du auch in Sachen Pyramiden unterwegs warst, ne? Also Pyramiden in Bosnien und so.
Also genau, also es gibt ja weltweit viele archäologische Plätze, die traditionellen wie in Ägypten, die Cheops-Pyramide, also da darf gar keiner Fremder mitbuddeln. Also da wird alles ganz geheim und darf niemand mitmachen. Und dort, wo aber weltweit wo neue Dinge entdeckt werden, dort werden meistens so Volunteers gesucht, die Drecksarbeit machen. Mhm. Das mache ich dann auch meistens nur eine Woche im Jahr, das Buddeln, weil das echt anstrengend ist. Und immer wenn man dann was Interessantes findet, muss man zurücktreten, weil dann kommt der geologische und der archäologische Leiter und die verarzten dann das Stück. Mhm. Ich bin ja auch so am Anfang rangegangen, ich sage, als Ingenieur, warum nehmen wir hier nicht Pickhammer und schwere Technik? Ich sage, um Gottes Willen, da kann ja alles kaputt gehen, habe ich dann verstanden. Ne? Das ist eben alles mit Schaufel und Pinsel und so. Und deswegen bin ich also an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt, meistens dort, wo man was Neues entdeckt und im Moment gerade sehr viel in Bosnien. Ne?
Kannst du uns da schon ein bisschen was erzählen? Weil da habe ich auch von verschiedenen Stellen jetzt gehört, dass da irgendwie verschüttete Pyramiden oder Eingänge sind, wo man nicht reinkommt, weil also, man nicht weiß, was drin ist.
Genau, also man weiß noch nicht, was das drin ist, deswegen würde ich jetzt nicht von Pyramiden sprechen.
Ja, ne? Ich weiß nicht, wie soll ich sonst sagen, ein Berg?
Also genau, es ist also eine Höhle. Man kennt das vielleicht aus Mexiko. Mhm. Da gab es zum Beispiel die Pyramiden, die überwachsen waren mit Wald.
Ja, das meine ich so.
Und dann hat man einfach genügend Indizien gesammelt oder auch mit Georadar. Also man hat ja heute auch satellitengestützt, sehr präzise Messtechnik. Und hat dem Staat einfach nachgewiesen, also mit großer Wahrscheinlichkeit ist hier ein archäologisches Baudenkmal drunter. Und dann hat der Staat gesagt, okay, wir geben viele Millionen, unterstützen das Projekt, legen das frei. Und tatsächlich sind dann die Pyramiden zutage gekommen. Und das sind heute Nationalheiligtümer, da ist Tourismus, viel Geld einer. Also die haben klug reagiert. Mhm. In anderen Ländern wie in Bosnien, die haben eine sehr korrupte Regierung. Da gibt es also für jede für jede Glaubensrichtung einen Ministerpräsidenten, die sind sich auch uneinig und sind ja auch kriegsgebeutelt durch den Krieg in Bosnien-Herzegowina. Dort kriegt dieses archäologische Projekt keine staatliche Unterstützung, im Gegenteil, viel Ärger und Ausbremsen und kein Geld. Da hat sich eine Stiftung gebildet und die versuchen eben mit wenig Geld, mit vielen Freiwilligen, dort die Grabung zu machen, um erstmal an den Eingang dieses Bauwerks zu kommen. Was relativ klar ist, sind Untersuchungen mit Radiokarbonmethoden, die ja sehr präzise auf 300 Jahre genau Material datieren können. Also wie alt ist das Material? Und das, was man dort freigelegt hat bisher, dieses Material, was man dort rausgeholt hat, das geht auf 30.000 Jahre zurück. Ne? Und da muss man sich natürlich sagen, um Himmels Willen, wer hat denn vor 30.000 Jahren so ein Bauwerk gebaut? Ne? Und das ist natürlich jetzt spannend, zu beweisen, ist es wirklich so? Und jetzt hat man unterirdische Höhlen gefunden, die freigelegt werden, die in Richtung dieses Bauwerks gehen und höchstwahrscheinlich zum Eingang führen können. Und diese Buddelarbeit muss man jetzt machen, muss das alles rausholen, das Material, um zum Eingang zu kommen. Und dann werden wir sehen, kommt man rein oder nicht und was ist es denn dann überhaupt? Und das ist natürlich sehr spannend. Ich habe auch den Leo dann immer mit dabei und der ist natürlich auch fasziniert in diesen Höhlen. Das macht natürlich Spaß, macht Neugierde. Da findet man so auf den ersten Stücken dann so römische Sachen, weil die natürlich in allen Generationen dann diese Höhlen genutzt haben. Ne? Und dann Schicht für Schicht legt man das frei und findet dann so diese Zivilisation. Das ist echt spannend.
Es ist schon, wenn man sich mit Geschichte befasst oder auch mal mit Sachen, die man nicht in der Schule gelernt hat, dann stellt man fest, dass die Menschen früher schon sehr, sehr intelligent waren und vielleicht sogar viel weiter als wir heute manchmal, oder? Den Eindruck habe ich oft.
Also, ja, sowohl als auch. Ich denke immer an meine Großmutter, die war Unternehmerin in Zwickau, hat Briefmarken verkauft. Und da sind immer nur so Unternehmer gekommen damals, vor 100 Jahren. Ne? Ist auch dreimal abgesoffen, weil das Hochwasser in Zwickau war. Und dann hatte sie so unten so die ewige Flamme. Und dann haben die Unternehmer kamen dann immer mit den Zigarren und haben die aufgeschnitzt und haben Zigarre geraucht. Und dabei dann die Briefmarken mit Pinzetten, ne? Und haben ihr Geld investiert in Briefmarken. Ne? Und die war sehr lebenserfahren. Die hat mir immer gesagt, 80% der Menschen sind dumm. So, weiß nicht, ob es so ist. Ich weiß nicht, wie sich es heute verändert hat. Aber ich fand, sie hat da eine sehr große Lebenserfahrung ausgedrückt. Ne? Und das ist eben bei den archäologischen Entdeckungen oder wo kommen wir her, wie alt sind wir überhaupt? Also es gibt ja archäologische Entdeckungen, die weit vor 30.000 Jahren, also wirklich Fundstücke, die man mit Radiokarbonmethoden eindatiert, 50.000, ja 100.000 Jahre alt, technische Geräte, Ausrüstungsgegenstände. Und ich glaube, man braucht eben, wie in der Wissenschaft auch, man muss immer alles in Frage stellen können, hinterfragen, kritisch, wie Einstein das ja auch immer gemacht hat, immer wieder so hinterfragen. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre die Erde ja heute wirklich noch eine Scheibe. Ne? Und das ist in der Wissenschaft, in der Archäologie. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einfach Zivilisationen schon gegeben hat, weit vor unserer Zeitrechnung, die auch untergegangen sind. Durch Umweltereignisse, durch Meteoriteneinschläge. Keine Ahnung, man kennt es ja von den Sauriern. Ich halte das für möglich, dass es schon hochentwickelte Zivilisationen gegeben hat vor uns. Die aber durch Umweltereignisse, wo praktisch oberirdisch alle Nachweise eigentlich verschwunden sind und nur noch unterirdisch ab und zu Dinge gefunden werden. Und die muss man jetzt einordnen, muss auch diese alten Lehrmeinungen mal aufbrechen, ne? Und da muss man auch mal die Schaufel und die Hacke in die Hand nehmen. Und was mich da so antreibt, ist ja nicht nur die Reisen in die Zukunft, ne? Silicon Valley, in Shanghai haben wir Hochhäuser gesehen, die mit dem 3D-Drucker gedruckt worden sind, ne? 121 Meter hohe Gebäude.
Wie geht denn das? Also wie kann man denn Häuser mit einem 3D-Drucker drucken? Oh, da fällt ja auch kein Abfall an, ne?
Genau,
also,
man spart jede Menge Zeit, Kosten, es gibt keinen Abfall und es ist eigentlich 100% Qualitätssteigerung, weil praktisch es passiert kein Fehler mehr. Ne? Der Bauarbeiter, der gestern Abend auf Party war oder Ehekrach hatte, der kommt vielleicht nicht oder arbeitet, macht Fehler, die werden dann schön vertuscht. Ich bin ja Handwerker, ich weiß, wie das gemacht wurde. Und so ein Drucker, der druckt einfach 24 Stunden durch. Eine Qualität ist nur noch, und dann sitzt nur noch der Programmierer. In Zukunft macht das die künstliche Intelligenz, die kreiert dann die Gebäude. nur noch nach einem Anforderungskatalog, wie man das Haus nutzen will. Und dann druckt er einfach durch. Und dann, das ist immer so eine dünne Betonschicht mit Glasfaserbestandteilen. Die wird aufgespritzt, dann geht er wieder rum, dann ist die schon hart, die nächste Schicht. Viele dünne Schichten geben eine sehr hohe Stabilität. Und dann wird das ganze Gerät praktisch nach oben gesetzt wieder auf das Gebäude. Also in Shanghai hat man schon immer die Kräne, die auf dem Gebäude sind, die sind mit hochgewachsen, die dann das Material von unten. Und jetzt sitzen eben die Drucker oben drauf, die mit nach oben wachsen.
Aber ehrlich gesagt, wenn ich das höre, ich möchte in so einem Haus nicht leben. Da baue ich mir lieber ein Haus aus Holz irgendwo im Wald und lebe in der Natur. Entfremdet man sich nicht? Also dieses immer technischere Welt,
naja, das entfremdet ist ja,
uns doch von der Natur, oder?
Ja, aber das ist ja schon lange her, dass wir uns entfremdet haben. Es ist natürlich auch immer Ursache-Wirkung. Wenn jetzt keiner mehr Handwerker lernen will, dann kannst du auch in Zukunft ohne Handwerker dein Holzhaus nicht mehr bauen.
Ja, das mache ich dann so, dass ich es selber kann. Also noch gibt es ja diese Handwerkskurse auch für Frauen.
Dann bist du sehr privilegiert.
Ein bisschen was weiß ich schon. Ich kriege immer zu Weihnachten von meinem Vater solche tollen Sachen
Werkzeuge?
Wie eine Schlagzeugmaschine und musste als Kind schon ein Fahrrad reparieren lernen.
Aber ist doch gut. Dann bist du eigentlich...
Oder ein Moped auseinander und wieder zusammen.
Dann bist du sehr resilient.
Naja. Aber ja gut.
Aber viele haben den oder suchen nicht diesen Zugang zu diesem Wissen, wie du das machst. Und die haben keine Chance, sich selber so zu verwirklichen. Ne? Und wenn dann eben keine Handwerker mehr verfügbar sind, dann wird die Technik das übernehmen. Also das ist eine logische Konsequenz. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das? Oder überblicken wir überhaupt die Konsequenzen, die sich daraus alles ergeben? Ne? Also ich habe ja, wenn ich so Vorträge halte, stand dann auch einer mal auf, jemand von der Gewerkschaft, und sagte, ja, aber wenn jetzt die Häuser mit 3D drucken, dann verlieren doch die Bauarbeiter ihre Arbeit. Da habe ich gesagt, Sie haben wohl noch Bauarbeiter bei sich hier im Bundesland? Ich sage, dann schicken Sie mal ganz schnell nach Sachsen, wir haben keine mehr. Also man sieht, diese Institutionen, die sind also in der Saurierzeit verhaftet. Da wird es sozusagen dagegen geschossen, obwohl wir 300.000 Wohnungen bräuchten pro Jahr neu. Wir haben aber die Firmen nicht mehr, die das bauen können. Und dann wird trotzdem blockiert, dass man mit 3D-Druck preiswerte Wohnungen machen kann, um diesen überhitzten Wohnungsmarkt zu entspannen. Ne? Das heißt, die Kette muss eben viel weiter vorne anfangen. Man muss das Bildungssystem ändern, dass junge Menschen auch wieder Lust bekommen, einen Beruf zu lernen, ne? Egal jetzt in welcher Richtung, weil die Berufe sterben alle aus, also größtenteils. Ne? Ob das jetzt die Pflege ist, ein Krankenhaus, ein Heizungsbauer, ein Rohbauer fürs Haus, ne? Haben alle keinen Nachwuchs, will niemand mehr machen. Und diesen Sinneswandel muss man wieder einleiten. Ne?
Wie können wir denn das schaffen? Also indem wir es jetzt sagen, okay, aber vielleicht...
Ja, es gibt, also ich kann das nur immer an meinem Sohn testen und machen. Ich habe ihn nicht auf eine staatliche Schule gegeben, er ist schon in einen Montessori-Kindergarten gegangen. Frau Montessori hat wirklich ganz tolle pädagogische Konzepte entwickelt. Und dann auch in eine Montessori-Schule mit dem Freilernen und selber jeder empfindet oder findet seinen Weg, wie er das lernt. Der eine eben mit Musik, der andere im Stehen am Fensterbrett, der andere so. Gemischte Klassen, ne, immer 3 Klassen in einer. Man hilft sich untereinander und wenn mal jemand sitzen bleibt, das fällt gar nicht auf, weil es ist ja eine gemischte Klasse. Ne? Also die Schulen gibt es, sie haben Zuwachs ohne Ende. Es ist also sogar schwer, einen Platz zu bekommen. Das heißt, es wächst jetzt langsam auch wieder eine andere Generation nach, ne? Die eben anders aufgewachsen ist, die Schulmodelle hatte, wo ich davon geträumt habe. Ich habe ja auch noch mit Frontalunterricht 30 Schüler in der Klasse und alles nur nachsagen, was der Lehrer sagt.
Auswendig lernen.
Auswendig lernen und alle, die Benotung war gleich und so weiter. Ne? Also das gibt es schon, man müsste also das staatliche Schulsystem reformieren. Gerald Hüther hat ja wunderbare Anleitungen dafür gemacht. Also das ist ja ein Traum, ihm dazu zu hören. Also die Möglichkeiten sind eigentlich da. Die Mittel müssten noch ein bisschen mehr umgesteuert werden, weil die privaten Schulen haben es natürlich schwerer. Das muss man selber zahlen dann auch, einen gewissen Obolus. Das verhindert wieder den Zugang durch Schichten, die kein Geld haben oder wenig Geld haben. Ne? Also ich glaube, wenn man das macht und wenn die Eltern eben auch verstehen, wie wichtig das ist, mit den Kindern analog Zeit zu verbringen und mit denen was zu machen, das tut übrigens auch den Eltern gut. Ne?
Ja, genau. Vielleicht zum Abschluss, wie geht es denn für dich jetzt weiter? Du bist ja eigentlich also Professor an der Uni, aber auch Vortragsredner. Zurzeit ist das nicht möglich. Und schwupps hast du schon, also viele sitzen jetzt zu Hause, warten auf Hilfen und machen erstmal nichts. Aber du hast gleich gesagt, nö, dann suche ich halt neue Wege und die wären?
Also ich liebe es natürlich gerne auf die Bühne zu gehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch vererbt worden, weil ich habe einen Großvater, der war ein ganz toller Puppenspieler, also Figurenspieler. Für Erwachsene hat er nur gespielt, in Rothenburg ob der Tauber, stammt aber hier aus Sachsen, aus Zwickau. War mit Picasso befreundet und mit Gerd Fröbe sind die als junge Leute durch die Stadt und haben Musik gemacht und haben abends das Geld in der Kneipe eingetrunken. Ne? Und der hat also wunderbares Theater gemacht und ging mit Sprache um und hatte eine Bühnenpräsenz, das war ein Traum. Ich habe die Filme gesehen und sein Leben recherchiert, Buch über ihn geschrieben. Das heißt, das steckt so dieses auf der Bühne stehen, das steckt so ein bisschen im Blut. Ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne, halte so Keynote-Vorträge und begeistere die Menschen. Das mache ich total gerne. Und ich war wirklich sehr traurig, wo dann mit Corona die ganzen Veranstaltungen abgesagt wurden. Und das waren, da kam Anfang letzten Jahres, wurden 50 Vorträge abgesagt. Das müsst ihr mir vorstellen, ist auch ein wirtschaftlicher Schaden gewesen. Aber vor allen Dingen, das ist ja wie im Theater, wenn du ein halbes Jahr nicht auf der Bühne stand, du verlernst das. Das ist tatsächlich so. Ne? Und dann hat meine Assistenz eigentlich gesagt, also sie könnte es nicht mehr mit ansehen, dass ich ja nicht mehr auf die Bühne gehe. Ich war auch traurig. Ich habe gesagt, müssen wir uns der modernen Medien bedienen. Und dann haben wir eine Firma recherchiert, die eine Software herstellt. Und dann habe ich mir ein eigenes Filmstudio eingerichtet. Also so wie hier mit einer Kamera und Licht, alles fest eingestellt einmal, Greenscreen dahinter. Und ich kann jetzt vor meiner Kamera einen Live-Vortrag halten und mich in eine dreidimensionale Umgebung hineinkatapultieren.
Wie beim Nachrichten, oder?
Ja, genau. Und das ist natürlich sensationell. Ich kann mit meinen Zuschauern in ein Haus reingehen und kann die mitnehmen, kann Technik zeigen. Ich kann einen Eisbär vor mir langlaufen lassen, den streicheln. Du siehst keinen Unterschied. Ne? Und da habe ich mich reingefuchst. Das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich bin nicht so ein Computer-Nerd. Ich bin eher ein Handwerker-Typ. Habe mich trotzdem reingequält, weil ich einfach das Endziel, diese Vision vor Augen hatte. Und dann gibt es jetzt eine 3D-Keynote, wo unsere Auftraggeber, die können sich das Studio aussuchen, die Farben, also wie sie es wollen. Und dann dachte ich noch, es muss noch zu dieser kalten Umgebung noch was dazukommen. Und dann habe ich mir ausgedacht, einen tollen deutschen Rapper zu beauftragen, einen Zukunftssong zu schreiben. Und dann hat er sich erst mal 4 Stunden von mir einen Zukunftsvortrag anhören müssen. Hat sich ganz viel aufgeschrieben, hinterfragt. Und dann habe ich ihn nur gebeten, nicht so diese harte Musik zu spielen und auch die rohe Sprache wegzulassen, sondern Optimismus zu verbreiten und von Lösungen zu singen. Und da ist ein echt cooler Song rausgekommen. Und den spiele ich jetzt immer mit ein in die 3D-Kino. Die startet immer mit diesem Zukunftsrap. Und sobald wir wieder auf die Bühne können, will ich mit ihm zusammen auf die Bühne gehen. Das heißt, er fängt an, wie werden wir in Zukunft leben, so heißt auch der Song. Und wenn er fertig ist, komme ich und fange die Keynote an. Ne? Und das ist, also die Nachfrage war dann sofort extrem groß, auch nach diesen Vorträgen. Aber die Frage ist immer, wie motiviert man sich dann selber? Ne? Guck mal eine anderthalb Stunde nur in die Kamera. Diese Begeisterung springt nicht mehr über. Und dann dachte ich, was machst du jetzt? Ne? Und dann habe ich mir gegenüber an der Wand hinter der Kamera einen riesen Poster reingemacht mit Publikum. Und dann haben wir stundenlang diskutiert, meine Assistenz und ich, soll das Publikum klatschen oder sollen die ernst gucken und zweifelhaft gucken? Ne? Und ich habe mich dann für die Zweifelhaften entschieden. Und dann gucke ich die immer an und versuche tatsächlich so zu tun, als sitzen die vor mir. Damit ich erstmal eine Illusion bekomme und dann kann ich die Illusion an meine Zuhörer weitergeben.
Ich habe das mal, also wo ich angefangen habe beim Fernsehen, als Programmansagerin, das sitzt ja auch alleine im Studio, da habe ich mir immer vorgestellt, hinter der Kamera sitzt halt Oma Paluschke in ihrem Wohnzimmer und also dass ich habe mir nicht die Masse vorgestellt, sondern ich habe den einzelnen Zuschauer oder die Familie mir vorgestellt, für die mache ich das Programm. Ja, so hat jeder so seine...
Das ist eine Kunst, ne? Ja. Das ist wirklich eine Kunst, das ist eine Schauspielkunst, ne? Wie motivierst du dich selber? Wie kriegst du diesen Stress erstmal weg? Da muss, das Adrenalin muss natürlich immer da sein. Also die ersten 3 bis 5 Minuten bin ich mega aufgeregt. Und dann komme ich so in so einen ruhigen Fluss rein. Aber ich brauche eigentlich auch die Zuschauer. Ich brauche die Gesichter, ich brauche die Energie, die Rückkopplung. Ne? Gerade wenn man so Scherze macht. Also Scherze nur vor einer Kamera zu machen, das ist grauenhaft.
Dann lacht man doch über sich selber.
Oder? Ja, genau. Das ist ja sowieso, kommt auch auf die Mentalität an. Ne? Die Witze, die ich in den deutschen Kinos einbaue, die funktionieren in Österreich oder Schweiz überhaupt nicht. Ne? Also es ist total interessant.
Ja, also ich glaube, wir könnten hier noch eine Stunde dranhängen, aber vielleicht verabreden wir uns einfach nochmal wieder oder du kommst mal zu uns ins Ruderboot oder wo auch immer hin.
Gerne.
Und wir vertiefen das nochmal. Ich glaube, du hast ganz viel zu erzählen und den Menschen mitzugeben. Schön, dass du hier warst, Timo Leugefeld.
Danke für die Einladung, Katrin.